So, guten Morgen, habe ich eben schon mal gesagt, aber es kam nicht viel Reaktion, deswegen sage ich es nochmal. Guten Morgen. Dankeschön. Gut. So, die kleinen Zeugnisse sind manchmal eigentlich ziemlich cool, finde ich so. Auch was die Christa von ihren Kürbissen erzählt hat, das fand ich ziemlich gut. Das sollte man nicht verachten, sowas. Auch beim Bevo hatten wir auch noch so eine Kleinigkeit im Grunde. Also wir hatten perfektes Bevo-Wetter, ab Freitag hat es geschüttet, wir mit Eimern halt, und als Mitarbeiter denkt man sich, das passt perfekt, dann sind die Leute nicht abgelenkt, können sich wirklich auch auf das Wesentliche konzentrieren. Also ist jetzt nicht mein Scherz, meine ich ernst. Aber samstagsabends gibt es so diesen Programmpunkt, wo wir ein Feuerchen anzünden müssen, das wissen auch die beim Bevo schon mal dabei waren, und es hat da den ganzen Samstag geschüttet, und ich wusste aber, dass das kein Problem ist. Der Uwe als Ranger hat nochmal dafür gebetet, dass der Regen weggehen soll und so. Und es hat dann wirklich bis kurz davor hat es wirklich geschüttet. Der Uwe hat dann noch sein Feuerchen schon mal fertig gemacht, eine Plane drüber gemacht, damit es nicht nass wird. Also hat es schon so aufgeschichtet in Rangerweise. Und kurz bevor wir rausgegangen sind, hat es dann aufgehört zu regnen. Dann sind wir da hingegangen. Der ganze Himmel war voll mit Wolken, aber dann hat sich halt so langsam ein Loch aufgetan. Und dann haben wir noch so ein paar Lieder gesungen danach. Und als wir fertig waren, wieder reingegangen sind, war keine Wolke mehr im Himmel zu sehen. Es war echt richtig cool. Super cool. So, ein anderes, weniger cooles Zeugnis habe ich. Ich habe vergessen, die Woche zu putzen. Wir machen es ja so, da wollte ich mich für entschuldigen, wir machen es ja so, wir verteilen das mit dem Putzen ja auf verschiedene Schultern. Jede Woche sind ein paar andere Leute dran. Und diese Woche wäre ich mit noch einem anderen Herrn verantwortlich gewesen und ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht daran gedacht habe. Ich bitte euch um Entschuldigung. Danke. Wir sind jetzt eingeteilt worden für Mitte November. Ich habe dafür dann, die Angelika muss nicht putzen, das ist also für die Angelika ein Segen, aber es tut mir wirklich leid, ich meine es ernst. Ich möchte schon, dass es wirklich ordentlich aussieht, es ist mir auch immer ein Anliegen, dass die Toiletten schön sind und alles gesaugt ist. Aber ich habe es vergessen und kann es nicht rückgängig machen. Aber danke, dass ihr mir vergeben habt. Gut. Okay. Ja. In meiner Predigt geht es darum, was ist das? Eine Keule, sehr richtig. Was ihr nicht wisst, ich meine, es könnte jetzt verschiedene Keulen sein, aber das da ist die Fundamentalismuskeule, so habe ich sie mal genannt. Und Anlass dafür war ein Artikel, den ich gestern gelesen habe in der Zeit online. Der hieß so, Schule im Namen des Herrn. Bibeltreue Christen gründen Privatschulen mit modernem Unterricht, aber beim Thema Homosexualität betonen die Lehrer, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Das habe ich gestern so gelesen und irgendwie danach hatte ich den Eindruck, okay, darüber, da sollte ich mal drauf eingehen, weil das ist für mich auch so ein, ich meine, es ist ja für jeden von uns ein Thema, wir leben ja in der Welt und da sind 99% der Leute sind keine Christen und die können nicht viel damit anfangen, wenn sie halt sowas hören, wie was wir eben gesagt haben, dass wir die Bibel für Gottes Wort halten. Die glauben das nicht und halten es auch für schwachsinnig. Naja, jedenfalls, in diesem Artikel ging es halt so um freikristliche Schulen und die sind zugelassen, das sind Privatschulen, die haben eine Zulassung erhalten, die sind halt verpflichtet, den Lehrplan durchzuziehen und haben aber auch gewisse Freiheiten. Gut, jedenfalls in dem Artikel ging es dann so darum, es ging im Wesentlichen so darum, dass die halt im Biounterricht da neben der Evolutionstheorie tatsächlich auch sagen, dass sie glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass es diese beiden Theorien im Grunde gibt. Und das Zweite halt, dass wenn es um das Thema Homosexualität geht, dass diese christlichen Lehrer halt sagen, die Bibel sagt schon, das ist nicht der richtige Weg. Punkt. Gut. Okay. Und dann jedenfalls so hier darauf eingehend, dass die halt neben die Evolutionstheorie halt noch so eine Schöpfungslehre stellen, stand dann da, Wissenschaftler sind entsetzt darüber. Die Tatsache der Evolution wird hier als unbewiesene Hypothese dargestellt, sagt etwa Ulrich Kutschera, Biologieprofessor. Das Problem sei dabei gar nicht so sehr, dass in einem einzelnen Schulfach der Stand der Wissenschaft relativiert werde, sondern wie dies geschehe. Mit dem Kreationismus vermittle der Unterricht implizit, dass man die Bibel zur Erkenntnisgrundlage machen könne, was offener, vorurteilsfreier Forschung widerspreche. Gut. Also was Vergleichbares habt ihr alle schon gehört, oder? Zumindest so, dass Menschen so denken. Ich denke, das kennt jeder. Also im Grunde, was als Vorwurf hier gemacht wird, ist, da sind Leute, die glauben tatsächlich, dass die Bibel wahr ist und glauben das im Grunde mehr als das, was ein Wissenschaftler sagt. Das ist im Grunde die Aussage. Und da sagen die halt hier, das widerspricht unserer offenen, vorurteilsfreien Forschung und deswegen, dass da passt was nicht. Gut. Jetzt stehe ich aber hier, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Gymnasiallehrer, unterrichte Mathematik und Englisch und ich sage tatsächlich, die Bibel ist meine Erkenntnisgrundlage. Also ich stehe auch dazu und ich kann jetzt auch nicht anders. Wisst ihr, also ich meine, ihr könnt jetzt sonst was von mir verlangen, ich kann nicht anders. Es ist einfach so, die Bibel ist für mich meine Grundlage, das ist schon so. Okay, meine Grundlage, deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, warum ich das so sage. Aber das war nicht immer so. Also ich bin 30, aber ich bin erst seit 10 Jahren Christ. Das heißt, ich habe mich bekehrt mit 20. 20 bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe nicht immer geglaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe auch nie geglaubt eigentlich, dass es einen Gott gibt. Also mein Vater hat mir immer erzählt, nach dem Tod wird das Licht ausgemacht, schnipp, dann bist du weg. Was ich immer ziemlich schlimm fand eigentlich schon als Kind, was mir zu schaffen gemacht hat. Meine Mutter wusste, die hat zumindest geglaubt, ja, da ist irgendwas. Viel mehr konnte sie mir jetzt auch nicht Auskunft geben, weil sie einfach Gott nicht kannte. Aber sie hat halt so gedacht, ja, da ist schon irgendwie was. Aber was genau, kann ich dir auch nicht sagen. Jedenfalls, ich dachte so, wie mein Vater gedacht hat, es gibt eigentlich keinen Gott. Und ich dachte auch immer, Gott ist nur so ein Begriff, den halt religiöse Leute benutzen, die aber eigentlich was anderes wollen, wie Macht oder so, jetzt wie die Kirche will nur Macht oder so. Das war halt so, wie ich in dieser Weise habe ich gedacht. Gut, so als Jugendlicher, meine Familie ist so ein bisschen zerbröselt, ich war auch relativ verzweifelt in meiner Jugend und was für mich immer so ein Ding war, was ganz wichtig war und was letztlich mich auch so auf die Suche zu Jesus gebracht hat, war, ich wollte wissen, warum bin ich eigentlich da? Das war für mich, weiß nicht, ob das jemand gekannt hat in seinem Leben, bevor er Christ geworden ist, aber für mich war das total arg, irgendwie zu wissen, ich bin hier, aber mein Leben macht überhaupt keinen Sinn. Zu wissen, ich habe keine Grundlage. Ich wusste das. Also ich wusste das als Jugendlicher meine ganze Jugend durch. Ich wusste, ich habe keine Grundlage. Ich weiß nicht, worauf ich stehe. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Und ich habe auch keine Antworten darauf bekommen. Nirgendwo. Also ich meine, ich bin jetzt nicht blöd. Wie gesagt, ich bin Lehrer. Das heißt, ich habe studiert. Ich habe Gymnasialabschluss. Ich war in der Schule nicht der Blödeste. Habe auch nicht das schlechteste Abi, obwohl ich nicht viel dafür getan habe. Ich bin nicht blöd, so jetzt rein vom Kopf her. Ist jetzt nicht so, dass ich in der Schule das nicht gehört habe mit der Evolutionstheorie etc. Ich habe es gehört und für bare Münze gehalten. Ich dachte, na klar, ist das so. Ich dachte, na klar, Evolutionstheorie stimmt schon. Jo, was sonst? Geht ja gar nicht anders. Und all das waren für mich Tatsachen im Grunde. Und die Bibel war für mich keine Tatsache. Ich dachte, die Bibel wär so ein Märchenbuch im Grunde. Das war so meine Auffassung. Wisst ihr? Also ich weiß noch, meine Schwester ist dann halt Christ geworden, Gott sei Dank, mit 15. Und jetzt sich halt so ein Stück für Stück verändert halt einfach. Wir haben halt auch immer mal geredet und ich weiß halt noch so, bis ich 18, 19 war, meinte ich halt, hey, die Bibel müsste man eigentlich neu schreiben. Die hat eigentlich keinem mehr was zu sagen heute. Was hat denn die Bibel mit meinem Leben zu tun? Nix. Ich sagte irgendwie, es ist wie ein totes Buch. Also ich meine, hätte die Bibel anfassen können und da steht überhaupt nichts drin. Also es ist wie, was ist das hier? Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, an meine Übertretung. Was Sünde will? Also ich weiß auch noch, als ich in Amerika war mit 15, ich meine, da war ich halt auch bei Leuten, die waren religiös, sind dreimal in die Woche in die Kirche gerannt. Ich weiß jetzt nicht, wie lebendig er im Glauben war, aber ich kann mich noch so erinnern an diese eine Situation, die ist mir hängen geblieben, wo ich im Gottesdienst saß und jemand meinte, du musst Jesus als deinen persönlichen Retter annehmen. Und ich dachte nur, was hat Jesus denn mit der Sache zu tun? Es war für mich völlig, ich konnte nichts damit anfangen, ich weiß noch irgendwie, also so war das für mich. Und wie gesagt, ich dachte auch, die Bibel, was ist die Bibel, die hat mir nichts zu sagen. Das war so mein Stand. Und Gott sei Dank ist es da nicht stehen geblieben, Gott sei Dank. Eine Sache, die ich halt sagen kann, meine Schwester hat 5 Jahre lang für mich gebetet, auch unter Tränen, wirklich beständig. Und meine Schwester hat schon richtig gemacht, jetzt nicht groß mit mir diskutiert. Er hat da wirklich für mich gebetet einfach und hat halt wirklich mich gern gehabt und ich habe halt auch sehen können, wie sie sich verändert hat in ihrem Leben. Das war für mich eigentlich das größte Zeugnis zu sehen, wie sie halt, am Anfang war sie auch total verzweifelt, schwarze Klamotten in ihrem Zimmer, laute Musik, der ging's auch nicht gut. Aber ich habe halt so gesehen, wie sie durch ihren Glauben halt Stück für Stück da rausgekommen ist. Und als ich 18 war, da habe ich Abi gemacht. Da sind halt so ein paar Sachen passiert in dem Jahr. Mein Vater ist in ein Pflegeheim gekommen, der hatte ein paar Jahre vorher einen Schlaganfall, dann ist ein Bein amputiert worden, dann ist er ins Pflegeheim gekommen. Meine Mutter ist ausgezogen in dem Jahr zu einem neuen Lebensgefährten und ich habe Abi gemacht. Und meine Schwester hat dann eine Lehre angefangen und hat sich um meinen Vater total gekümmert und ich habe gesehen, wow, krass, die übernimmt Verantwortung. Und ich war nicht in der Lage, für mein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Ich war halt ein fauler, kiffender, dummer Junge, so sage ich das heute immer ganz gerne. Und ich wusste auch nicht, wohin mit meinem Leben. Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich hatte tausend Ideen, was ich machen könnte, aber keine Gewissheit. Keine einzige Gewissheit. Im Grunde die einzige Gewissheit, die ich hatte, war, dass ich nie Lehrer werde. Das war die einzige Gewissheit und das hat sich im Nachhinein als Trugschluss herausgestellt. Also ich hatte keine Gewissheiten in meinem Leben. Null. So mit 19, ich wusste einfach, ich muss rausfinden, was für einen Sinn mein Leben macht. Sonst, wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Das war mir so arg geworden. Und ich dachte halt so, am Ende von dieser Suche halt irgendwie steht halt, ja, solange du halt das machst, was du für richtig hältst und niemand wehtust, passt doch alles eigentlich. Das dachte ich. Und so denken ja auch viele Leute, hey, du tust niemand weh, du machst das, was du für richtig hältst, passt doch. Oder? So denken ja viele. Und Gott sei Dank, ich kann es nicht anders formulieren, hat Gott angefangen, in meinem Leben zu ziehen. Also Gott hat angefangen, wirklich an meinem Herzen zu ziehen. Das war jetzt auch ein längerer Prozess, könnt ihr jetzt auch verschiedene Sachen sagen, aber ich war dann mit 20. In Leipzig war ich dann so an dem Punkt. Erst kam ich in den Punkt, wo ich wusste, es gibt Gott. Ich wusste dann, es gibt Gott und er hat einen Anspruch an mein Leben. Das war mir zur Gewissheit geworden. Und ich war aber noch nicht bereit. Deswegen mein erstes Gebet war so, Gott, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich bin noch nicht ganz bereit, dir zu folgen. Ich will es nochmal allein probieren. Und dann aber irgendwann mit 20, das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, war ich halt in Leipzig in meinem Studentenzimmer und ich war so an den Punkt gekommen, wo ich wusste, ich bin am Ende irgendwie. Nicht irgendwie, ich bin am Ende. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Mein Leben ist sinnlos und es macht auch keinen Sinn mehr für mich, nur einen Schritt weiter zu gehen, weil ich überhaupt nicht weiß, wohin. Ich habe all meine Begabungen in den Sand gesetzt, ruiniert. Ich habe nichts, ich bin innerlich bankrott. Und ich hatte auch keine Liebe mehr, selbst für meine Familie nicht, halt nur so meine Clique von ein paar Leuten und darüber hinaus halt niemand mehr gesehen. Ich war innerlich wirklich bankrott. Das wusste ich und ich wusste, ich brauche jemanden, der mich rettet. Und ich habe halt wirklich gesagt, Gott, zeig mir, wie ich gerettet werden kann. Ehre sei Gott. Und es ist so gut, weißt du, wenn du einen Schritt auf Gott zugehst, dann antwortet er. Dann antwortet er sicher. Und Gott hat auch mein Gebet gehört. Er wusste auch, dass ich es ernst meine. Und hat mir dann gezeigt, wie ich gerettet werden kann. Meine Schwester hat mir dann erzählt, dass ich Jesus mein Leben geben soll, dass ich ihn in mein Herz einladen soll. Und das habe ich gemacht. Und er ist gekommen. Er ist auch gekommen. Ehre sei Gott. Ich meine, was für mich immer was eine Gewissheit war, ich hatte immer so ein Loch in meinem Herzen, was ich nie füllen konnte. Ich weiß nicht, ob das bei jemandem jetzt was auslöst, dass er auch sagen kann, jo, das kenne ich auch. Aber da war so ein Loch und das konnte ich nicht füllen. Mit allem, was ich gemacht habe, das ließ sich nicht füllen. Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, aber es hat nicht gepasst. Hat es einfach nicht vollgemacht, dieses Loch. Aber Jesus hat es ausgefüllt. Das kann ich echt sagen, seit 10 Jahren, das ist nicht mehr so. Ich bin nicht mehr allein, Jesus ist in meinem Herzen. Das ist für mich die allergrößte Tatsache wirklich meiner Rettung. Das ist die Grundlage, das ist für mich das Größte. Das ist das Größte für mich. Abgesehen von all den anderen Sachen, die seitdem passiert sind, wo ich jetzt auch noch einige Zeit drüber erzählen könnte. Und ich denke, jeder andere, der wirklich eine Begegnung mit Gott hat in seinem Leben und ihm sein Leben gegeben hat, der könnte auch Stunden erzählen. Oder ist das so? Ich meine, du könntest von den wunderbaren Sachen erzählen, die Gott gemacht hat in deinem Leben. Das könnte ich auch sehr wohl. Ja, jedenfalls meine Grundlage. Und das ist meine Grundlage. Ich weiß einfach, dass Jesus lebt. Ich weiß einfach, dass Jesus lebt. Weißt du, das macht für mich den drastischen Unterschied aus. Vorher hatte ich null Gewissheiten. Ich hatte zwar 1000 schlaue Ideen, aber keine Gewissheiten. Aber nachdem ich zu Jesus gekommen bin, hatte ich Gewissheiten. So die grundlegendste halt irgendwie, Jesus lebt. Tatsache, Jesus ist der Herr. Das war was ich wusste. Eine andere Gewissheit für mich ist einfach, jo, die Bibel hier, das ist tatsächlich Gottes Wort. Hat sich nämlich was verändert, nachdem ich dann angefangen habe, so nach Gottes Willen zu suchen. Da ist die Bibel auf einmal für mich lebendig geworden. Da wusste ich auf einmal, was mir das zu sagen hat. Da hat es zu mir geredet. Und als ich dann den Heiligen Geist noch empfangen habe, wurde das Ganze noch mal stärker. Kann ich echt so sagen. Also die Bibel ist für mich auch meine Grundlage einfach. Ich weiß, dass das Buch wahr ist. Ich meine, da können mir jetzt 1000 Leute irgendwas erzählen. Ist einfach so eine Gewissheit. Du weißt, dass 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 es so ist. Ist doch einfach so. Ich meine, es gibt ja immer so diese Aussage, Glauben heißt nicht wissen. Mag sein. Ich meine, man sieht es vielleicht nicht, aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und so steht ja auch im Römerbrief, steht so, dass der Heilige Geist in uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen ja, dass wir gerettet sind, dass wir zu Gott gehören, dass wir Gottes Kinder sind. Das weißt du ja. Wenn du zu Gott gehörst, dann weißt du es. Meine Mutter habe ich noch gefragt, weißt du denn, dass du gerettet bist? Die ist halt so ein bisschen christlich, aber nicht gerettet. Und die meinte halt, wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es einfach. Ich weiß, dass 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 ich zu Gott gehöre. Ist einfach eine Gewissheit. Oder? Amen. Also jeder, der es weiß, der weiß es halt. Da kann dir sonst wer was erzählen. Du weißt, dass es so ist. Punkt. Deswegen, meine Grundlage ist das hier. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Das ist einfach für mich, es ist meine Grundlage. Das ist meine Grundlage. Also das war Punkt 1, meine Grundlage. Ist angekommen, was meine Grundlage ist? Gut. Ich hoffe, dass du eine vergleichbare Grundlage in deinem Leben hast. So. Punkt 2, jetzt möchte ich noch so ein bisschen einfach darauf eingehen, was ich so in diesem Artikel, wo ich den gelesen habe, ein paar Sachen, die mir da einfach wichtig sind in dem Zusammenhang. Okay, so Stichwort Fundamentalismus. Das hört man ja häufiger in den heutigen Zeiten. Das Wort schon gehört, oder? Wer hat das Wort schon gehört, Fundamentalismus? Wer hat das Wort in den letzten 6 Monaten gehört? Wahrscheinlich auch noch einige. Gut, also es ist was aktuell ist. Gut, Fundamentalismus, was ist das? Das wird ja ziemlich, ich habe es auch nochmal, also ich meine, es wird ja vieles dann in einen Topf geschmissen, das kennt ihr auch. Unter Fundamentalismus fällt A, islamische Terroristen. Ich meine, da fällt halt als erstes, kommt einem so 9/11 in den Sinn halt, die Typen, die die Flugzeuge entführt haben und in die Twin Towers rein gelotst haben. Das wäre so Stichwort 1. Stichwort 2, vielleicht auch noch irgendwie islamische Fundamentalisten, die Leute halt mit Hasspredigten aufhetzen. Und Stichwort 3, aber was dann auch meistens in denselben Topf geworfen wird, ist dann jemand, der konservative Werte hat, der tatsächlich glaubt, die Bibel ist meine Grundlage, der tatsächlich glaubt, die Bibel ist wahr. Das wird meistens dann so als christlicher Fundamentalismus bezeichnet. Jo, also das ist halt einfach so ein Wort, was es gibt heutzutage, Fundamentalismus. Und da, wir würden wahrscheinlich auch so bezeichnet werden von, sagen wir mal, 70% der Bevölkerung oder vielleicht 50, 60, schwer zu schätzen. Sagen wir, 50-70% der Bevölkerung in Deutschland würden sagen, wir sind Fundamentalisten. Ja? Ich kann damit jetzt mit dem Term nichts anfangen. Ich sehe mich auch nicht so, obwohl die Bibel meine Grundlage ist. Gut. Aber meiner Meinung nach, es gibt diese Fundamentalismusgeschichte gibt's schon, aber halt in unterschiedlichen Ausprägungen. Die erste. Das war jetzt so ein Kommentar, der auf der Webseite halt war, also unten runter kann man halt so einen Artikel, können die Leute halt Kommentare schreiben, es waren 283 Kommentare, die meisten halt gegen Christ sein etc. Und einer hat das hier geschrieben, ich bin der Letzte, der ein Problem mit christlichen Schulen an sich hat, aber was in den Schulen gelehrt wird, ist und sollte bestimmten Regeln noch immer unterworfen sein. Meines Erachtens dürfen Sie sich auch gerne darüber unterhalten, was Gott wohl gemeint hat, solange Sie gleichzeitig lernen, aber wir alle sind Menschen und verdienen respektvollen Umgang miteinander. Niemand darf angefeindet werden und Gott liebt alle seine Kinder. Sonst stehen irgendwann auch in Deutschland vollkommen inakzeptable Idioten an der Straßenecke und halten Schilder hoch mit Botschaften wie Danke für AIDS. Das braucht hier wirklich kein Mensch und Gott erst recht nicht. So. Ich persönlich glaube, dass da was dran ist an dem, was der sagt. Ich glaube nicht, dass wir, wie er das jetzt hier sagt, Idioten brauchen, die an der Ecke stehen mit Schildern Danke für AIDS. Also wenn ihr jetzt euch morgen auf die Straße stellt mit einem Schild Danke für AIDS, wäre ich sehr enttäuscht. Ich will ehrlich sein, ich wäre enttäuscht. Deswegen, und das ist halt so eine meiner Bitten an euch und eine Sache, die ich auch jetzt an die Christen weitergeben möchte, halt, wo wir uns auch an die eigene Nase fassen müssen. Und das ist das hier, Respekt. Dazu sagt die Bibel nämlich Folgendes. Petrus sagt das, erweist jedermann Achtung. Nochmal mit eigenen Worten. Ich habe jetzt leider nicht genug Know-how bei PowerPoints, sonst hätte ich die Worte jetzt einzeln einfliegen lassen, aber es kommt jetzt in einem Satz. Also, respektiere alle Menschen. So, das heißt, das, was die Bibelstelle aussagt. Und das ist was ich jedem Christen wirklich ans Herz legen möchte. Respektiert alle Menschen. Und das ist was wir uns als einige Christen müssen sich das ankreiden lassen, dass sie halt Leute respektlos behandeln. Die Bibel beispielsweise macht sehr klare Aussagen über Homosexualität. Ich werde die nicht verbiegen. Das stimmt so. In der Bibel stellt im Alten Testament, dass das ein Gräuel ist. Es wird aufgegriffen im Neuen Testament, im Römerbrief. Es ist ein Gräuel. Aber, jetzt kommt das Aber. Da habe ich meine ersten Zuhörer verloren. Aber Gott segne sie. Jetzt das Aber, ja? Also ich meine, ich will das nicht verbiegen. Es ist so, die Bibel sagt das so. Homosexualität ist nicht von Gott. Es ist ein Gräuel, sagt die Bibel. Ja? Paulus sagt dasselbe. Der sagt, das ist eigentlich eine Schande. Die Leute, die das machen, empfangen an sich selbst die Schande dessen, was sie tun. Jetzt das große Aber. Es gibt Christen, die machen Homosexuelle zu den Feinden des Christseins quasi. Wie so, als wären Homosexuelle unsere Feinde. Als wäre das das einzige Thema, um das es geht. Homosexualität. Wenn du homosexuell bist, dann hat dich Gott nicht lieb. So diese Schiene. Und das gibt's schon, finde ich, dass halt die Christen halt manche solche Gesetze halt irgendwie groß aufrichten, halt zu sagen, du darfst nicht homosexuell sein, wenn du zu uns kommen willst, dann darfst du nicht rauchen, dann darfst du nicht so und so aussehen und wenn dein Rock ein bisschen zu kurz ist, dann haben wir dich nicht lieb. So jetzt überspitzt formuliert, das gibt's halt unter Christen, finde ich, dass nicht genug Respekt da ist. Die Frage ist halt, weißt du, für den Homosexuellen ist das Problem doch nicht seine Homosexualität. Sein Problem ist das Problem, was jeder einzelne andere Mensch hat. Er kennt Jesus nicht. Er ist nicht gerettet. Das ist sein Problem. Und da macht es keinen Unterschied, ob du homosexuell bist, ob du ein 0815-Bürger mit Vorgarten bist, ob du Kinderschänder bist, sonst wer. Dein Problem ist, du kennst Jesus nicht. Das Problem von dem Homosexuellen ist, er kennt Jesus nicht. Er weiß es ja nicht. Woher soll er es wissen? Er kennt Jesus nicht. Das ist sein Problem. Sein erstes Problem ist nicht die Homosexualität, deswegen sollten wir das nicht auch als ersten Aufhänger nehmen. Ja? Es ist einfach nicht sein erstes Problem. Ja, wenn jemand sich zu Jesus bekehrt, dann sagt Gott das ganz klar, hey, ich helfe dir da raus und es ist nicht richtig. Jo. Aber um jemanden dahin zu kriegen, weißt du, wenn du mit deiner Keule jetzt auf dem rumprügelst, wird er gewiss nicht kommen. Jesus, unser Herr Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt mit den Nägelmalen in den Händen, der Jesus, der uns gerettet hat, der war auch hier auf der Erde. Und den haben sie den Freund der Sünder genannt. Prostituierte sind dem nachgefolgt. Der Abschaum. Ich meine, damals, heute ist ja, Prostituierte sein ist ja fast schon ein respektabler Job. Ich meine, die Werte haben sich ziemlich verändert. Aber damals, ich meine, da gab es halt noch sehr starke Vorschriften. Da war jemand, der prostituiert war, der war Abschaum, der war einfach außen vor. Und diese Leute, diese Frauen sind Jesus nachgefolgt. Das sagt uns ja auch was. Ich meine, Jesus hatte eine Anziehungskraft auf die. Der hat schon gesagt, wie es ist, so und so und so, aber er hat nicht ständig auf den rumgeprügelt. Die wussten halt, zu dem kann ich kommen. Aus irgendeinem Grund wussten die, zu Jesus kann ich kommen. Und das ist halt die Frage. Denkt sich jetzt ein Homosexueller, zu dem kann ich kommen? Der hat ein offenes Ohr für mich oder der richtet mich, der lehnt mich ab. Der ehrt mich nicht, der respektiert mich nicht. Der will mir meine Würde wegnehmen. Weißt du? Wir müssen nichts verbiegen, nichts verwässern, aber halt Respekt ist so wichtig. Respekt ist so wichtig. Amen. So ist es, so ist es. Respekt ist so wichtig. Jo. Ah. Gut, jetzt nochmal meine Gedanken zu Fundamentalismus. Meine Idee, was nach meiner Vorstellung ein Fundamentalist ist. Ein Fundamentalist ist einer, der andere als Bedrohung ansieht. Ich meine, das ist doch so ein bisschen das Problem auch von den Muslimen halt irgendwie, die sehen alle als Bedrohung, nicht jetzt von den Muslimen, nehme ich jetzt zurück, aber von muslimischen Fundamentalisten ist, die sehen andere als Bedrohung und wollen die ausradieren. Und es gibt meiner Meinung nach auch christliche Fundamentalisten, die sehen andere als Bedrohung an. Beispielsweise, es gibt viele Muslime jetzt in Deutschland neuerdings, aber das ist nicht ein Problem für uns, das ist nicht unsere Bedrohung. Wisst ihr, die bedrohen nicht meinen Glauben. Ich weiß doch, wo ich stehe. Ich weiß doch, wo ich stehe. Die sind nicht meine Bedrohung. Vielmehr ist ein Problem in Deutschland, dass Christus so wenig Raum hat, dass so wenig Leute ernsthaft Jesus nachfolgen. Das ist im Grunde die Bedrohung. Die Bedrohung sind nicht die Muslime. Ja, ich halte den Islam für die falsche Religion. Ich sag's ehrlich. Nein, Mohammed ist nicht Prophet Gottes. Ja, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Ja. Aber die Muslime als Menschen sind nicht meine Bedrohung. Wisst ihr? Homosexuelle bedrohen mich nicht. Ich bin nicht schwul. Es reizt mich nicht, zieht mich nichts dahin. Ich will, was mich betrifft, nur noch mit meiner Frau im Bett sein für die nächsten, bis das der Tod entscheidet. Es ist keine Bedrohung für mich. Weißt du, wenn jemand schwul ist, das bedroht mich nicht. Es bedroht auch meinen Glauben nicht. Weißt du, ich kann auch sagen, hey, du hast völlige Freiheit letztlich. ja, es ist falsch und ja, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, du gehst in die Hölle, aber dein Schwulsein ist keine Bedrohung für mich. Deswegen, ja, betrachte ich dich nicht als Bedrohung. Gut, ein Fundamentalist ist nicht in der Lage, andere Ansichten und andersartige Menschen stehen zu lassen. Ich meine, es gibt sehr viele Sachen, mit denen wir nicht einverstanden sind, oder? Wenn du in der Welt lebst als Christ, gibt es eine Menge Sachen, mit denen du nicht einverstanden bist. Aber oft ist es halt einfach wichtig zu sagen, hey, ich stimme nicht mit dir überein, was du da machst, sehe ich als falsch an, aber ich lasse dich stehen. Ich werde dich als Person nicht irgendwie anfeinden oder runterputzen. Du hast Freiheit zu tun, was du möchtest. Ja, also die Freiheit musst du jedem Menschen einfach gewähren. Und wie gesagt, das ist meine Definition von Fundamentalismus und den gibt es meiner Meinung nach auf allen Seiten. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Meiner Meinung nach gibt es auch atheistische Fundamentalisten. Weißt du, halt Leute, die dich einfach nicht stehen lassen. Weißt du, wenn du sagst, jo, ich glaube aber, die Bibel ist Gottes Wort, das ist meine Grundlage, danach lebe ich. Dann gibt es eine Menge Menschen, die das so nicht stehen lassen wollen. Die halt sagen, also die dich so nicht stehen lassen einfach. Weißt du, man muss halt auch Sachen manchmal aushalten, einfach zu sagen, jo, ich sehe es nicht so, ich verstehe es vielleicht nicht mal wirklich, aber ich muss es stehen lassen. Jo. Und sein Problem, das Problem von dem Fundamentalisten ist im Grunde, dass er seinem Fundament nicht zutraut, dass es ihn von alleine trägt. Er muss sein Fundament beschützen, er muss es verteidigen und teilweise muss er es auf die Probe stellen. Beispielsweise, es gibt wirklich im Christsein, es gibt krasse Auswüchse, wirklich die krassesten Sachen, wo man echt denkt, das kann nicht wahr sein. Jetzt ein Beispiel, was mir so einfällt, in Matthäus 16 steht ja, die Zeichen, die denen folgen werden, sind, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Kranken die Hände auflegen und es wird mit ihnen besser werden. Und dann kommt noch, sie werden Schlangen aufheben und es wird ihnen nichts passieren und wenn sie was Giftiges trinken, wird es ihnen auch nicht schaden. Ja? Und es gibt tatsächlich Leute, christliche Gemeinden, die Schlangen durch den Gottesdienst durchschreiben, um zu gucken, dass wenn wer gebissen wird, dass ihm nichts passiert. Oder Leute, die giftige Sachen trinken. Wo du halt einfach nur als normal denkender Mensch ja denkst, diese Menschen sind wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Wisst ihr, diese Bibelstelle stimmt zu 100%. Ich glaube, wenn ich für das Evangelium gehe und irgendwo mich eine Schlange beißen sollte, dass ich nicht tot umfallen werde. Das ist mein Glaube. Ich glaube auch, dass wenn ich Menschen die Hände auflege im Glauben, dass es mit denen besser werden wird. Aber man muss Gott ja nicht auf die Probe stellen. Das war auch genau das Problem mit Jesus, als er versucht worden ist. Da meint der Teufel ja auch, wenn du Gottes Sohn bist, dann schmeiß dich von dem Tempel runter, weil dann greift Psalm 91, er wird seine Engel schicken, die werden dich auffangen. Das steht auch im Psalm 91, aber Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, also Gott nicht auf die Probe stellen. Und das Problem, wie gesagt, von diesen Leuten ist, die glauben ihrer Grundlage eigentlich gar nicht wirklich. Weißt du, der Teufel hat ja auch Jesus so versucht, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es. Weißt du? Und das ist auch die Versuchung da. Wenn du Christ bist, dann beweis es doch, indem du was völlig Absurdes machst, indem du Auto fährst, ohne dich anzuschnallen, weil Gott dich ja rausholen wird, indem du irgendwelche Sünde machst und denkst, Gott wird mich trotzdem segnen. Ja? Aber es ist halt auch jemand, ein Fundamentalist ist der einer, der muss sein Fundament verteidigen, weil er ihm eigentlich nicht glaubt. Ja? Und ich meine, so kommen halt Kreuzzüge zustande und so. Ich meine, da gab es halt 0% Gotteserkenntnis. Offensichtlich ist es 0%, was Jesus wollte. Also solche Sachen sind ja passiert. Und das würde ich als christlichen Fundamentalismus einstufen. Ich stehe nicht zu den Kreuzzügen. Ich sehe nicht das Herz Jesu da auch nur zu 0,01%. Das ist für mich der größte Schwachsinn und es hat nichts mit Jesus zu tun. Jo, deswegen, du musst nicht so ein kleiner Verteidiger Gottes sein. Weißt du? Leb dein Christsein. Leb dein Christsein. Ist angekommen, was ich damit sagen wollte, oder war es jetzt ein bisschen kompliziert? Nein? Ging schon. Gut. Gut, Punkt 3, den habe ich jetzt atheistischen Fundamentalismus genannt. Das ist so die andere Seite der Medaille und meiner Meinung nach gibt's das auch. Halt einfach Atheisten halt, die so überzeugt sind, halt der Atheismus ist es und jeder, der was anderes behauptet, ist falsch und der kann so nicht stehen bleiben. Und das gibt's auch und dazu, um euch einfach nochmal zu ermutigen, die Bibel sagt dazu Folgendes, der Idiot. Der Idiot sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. So eine von diesen coolen Bibelstellen, die tatsächlich in der Bibel stehen, da steht der total bescheuerte Mensch, sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Leute da draußen, die nicht an Gott glauben, Idioten sind alle. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Die Frage ist halt nur, wie demütig bist du? Ich meine, als normal denkender Mensch, wenn du wirklich einfach mal nachdenkst, dann musst du sagen, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, dann müsstest du theoretisch zumindest sagen, jo, ich glaube nicht an Gott, nach allem, was ich sagen kann. Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, wo er sein soll, aber ich weiß es nicht. Also ich meine, das muss doch jeder sagen können. Ich glaub's nicht, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Also ein idiotischer Mensch ist jemand, der sagt, es gibt keinen Gott. Es kann keinen Gott geben und jeder, der was anderes behauptet, gehört in die Klapse gesteckt. Das sagt ein Idiot. Das ist jemand, der im Grunde auch irgendwie, das ist intellektueller Selbstmord meiner Meinung nach. Halt, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, es kann keine Wunder geben. Es ist unmöglich. Ja, das gibt's tatsächlich. So. Dieses Zitat hängt bei uns im Windfang, im Flur, also neben der Eingangstür, steckt das so drin, ist eine Postkarte. Wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. Das hat David Ben-Gurion gesagt, das war der erste Premierminister von Israel. Eigentlich hat er gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Aber im Grunde ist ja, wenn man drüber nachdenkt, beides dieselbe Aussage. Also im Grunde Leute, die sagen, es kann keine Wunder geben, das sind keine Realisten. Also ich meine, wenn man einfach mal nachdenkt, selbst jetzt, also ihr versetzt euch jetzt rein in die Leute draußen, wenn die einfach mal nachdenken würden, dann müsste man noch zumindest zu den Schlussfolgerungen kommen, wenn es Gott tatsächlich gibt und er allmächtig ist, dann kann er Wunder tun. Also ich meine, so weit müsste ja jeder Mensch, der einfach nachdenkt, kommen, theoretisch. Zumindest sagen, jo, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber wenn es ihn gibt, dann ist er auch in der Lage, Wunder zu tun. Er hat die Gesetze gemacht, dann kann er sie auch außer Kraft setzen oder ein bisschen dehnen. Eigentlich ist das logisch, wenn man nur drüber nachdenkt. Aber es tun leider nicht alle Menschen. Aber es geht mir jetzt auch nicht so sehr um die anderen Menschen. Jedenfalls, wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. Ein Realist ist jemand, der an Wunder glaubt. Jo. Also das war jetzt so der dritte Punkt. Der zweite Punkt war, es gibt christliche Fundamentalisten, die lassen andere Menschen nicht stehen, wie sie sind. Die sagen zwar, wie es ist, die lassen Menschen nicht so stehen, wie sie sind. Und es gibt auch christliche Fundamentalisten, die wollen dich nicht so stehen lassen, wie du bist. So, und das bringt mich auch zu meinem letzten Punkt. Wie sieht deine Reaktion aus? Bisschen was habe ich ja schon gesagt. Und eine Sache, die mir wirklich auch wichtig ist, um euch mitzugeben, also jetzt im Umgang mit diesen, ich meine, das kriegt ihr alle mit. Ich meine, wir sind konfrontiert mit Menschen draußen, die glauben nicht an Jesus. So wie ich nicht an Jesus geglaubt habe und gedacht habe, die Bibel ist Schwachsinn, so denken die auch, die Bibel ist Schwachsinn und wenn du in die Bibel glaubst, dann bist du im Grunde, irgendwas stimmt da mit dir nicht. Also das denken ja ganz viele draußen. Ich meine, das siehst du ja, wenn du mit deinen offenen Augen rumgehst, siehst du das ja. Okay. Jetzt meine Frage an dich, wen fürchtest du? Vor wem hast du Ehrfurcht? Wen fürchtest du? Das ist eine Frage, die Jesus auch gestellt hat. Oder ja, eine Aussage und eine Entscheidung auch, vor die er uns getroffen hat oder wo er uns gesagt hat, es geht beides. Und er sagt dir, und fürchtet euch nicht vor denen, die euren Körper töten können, eure Seele aber nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, nämlich Gott, der euren Körper und eure Seele in der Hölle vernichten kann. Also wie vieles in unserem Leben ist es die Frage, wen fürchtest du mehr? Weißt du, hast du Angst vor den Menschen draußen, was die dir tun können? Dass du an deiner Arbeitsstelle vielleicht angefeindet wirst, dass du ausgelacht wirst von deinen Schulkameraden? Fürchtest du deine Schulkameraden? Fürchtest du deine Kollegen? Fürchtest du deine Vorgesetzten? Fürchtest du deine Schüler? Wen fürchtest du? Fürchtest du die oder fürchtest du Gott? Und da möchte ich dir sagen, fürchte besser Gott. Fürchte besser Gott. Weißt du, ein Mensch kann dir letztendlich was machen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie dich umbringen. Das wird hier wahrscheinlich nicht passieren, aber es gibt genügend Menschen, denen das passiert. Ich glaube, alle 5 Sekunden stirbt ein Christ in der Welt heutzutage. Für seinen Glauben. Ich hoffe, ich habe jetzt keine falsche Zahl gesagt, aber es ist was ziemlich regelmäßig, irgendwas in der Größenordnung. Vielleicht auch alle 5 Minuten. Jedenfalls regelmäßig. Ich glaube, alle 5 Minuten. Das klingt realistischer. Okay. Aber, weißt du, die können dich nicht in die Hölle schmeißen. Fakt ist aber, der Tag kommt, wo wir alle vor Gott stehen werden. Da wirst du vor Jesus stehen. Und da wirst du nicht vor dem lieben Jesus stehen, sondern vor dem Richter Jesus. Ich meine, jetzt ist Gnadenzeit, jetzt ist Gnadenzeit. Die Nägelmale in Jesu Händen, die bezeugen das. Wenn du jetzt zu Jesus schauen könntest, wie er auf dem Thron Gottes sitzt, zur Rechten Gottes, dann würdest du die Nägelmale an seinen Händen sehen und seinen Füßen und die Wunden an seiner Seite und die Narben an seinem Rücken. Und das bezeugt für dich, es ist Gnadenzeit. Gott gibt Gnade, er hat die Strafe auf sich genommen. Das heißt, für dich ist Gnade da und für alle Menschen ist in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, ist Gnade da. Und Gott sagt allen Menschen, die sollen zu ihm kommen und gerettet werden. Das ist das Angebot von Jesus. Fakt ist aber, diese Gnadenzeit ist befristet. Das ist das so ein wichtiger Punkt, wenn es um die Gnade Gottes geht. Sie hat Grenzen. Die Gnade Gottes hat eine Begrenzung, auch eine zeitliche Begrenzung, wo Gott einfach sagt, bis hierhin hast du Zeit, dich zu entscheiden, aber dann ist Schicht. Und diese Zeit gibt's für jeden Menschen. Die Gnade ist begrenzt für jeden einzelnen Menschen da draußen. Für deine Arbeitskollegen, die Gnade ist begrenzt. Und wir wissen nicht, wann diese Gnade ausgelaufen ist. Das kann morgen sein. Und dann werden wir alle vor Gott, dem Richter, stehen. Und dann wirst du für dein Leben gerade stehen müssen. Dann musst du halt für das, worauf du gestanden hast, musst du Rechenschaft geben. Dennis, du musst dann Rechenschaft geben, wenn du vor Jesus erscheinst. Was du mit deinem Leben gemacht hast. Hast du mehr deinen Klassenkameraden vertraut oder hast du Jesus mehr vertraut? Ich meine, das ist dann die Frage, die gestellt wird. Das ist die Frage, die Jesus dann stellen wird einfach. Was ich schon mal erzählt habe die Woche, also ein etwas älterer Christ. Alle 5 Minuten stirbt ein christlicher Märtyrer. Die Zahl ist schockierend. Gut, sehr schön. Also jährlich sterben 105.000 Christen circa für ihren Glauben. Ja. Gut. Was ich schon mal erzählt habe die Woche oder zweimal erzählt habe, ich kenne einen Christen, der lebt auch schon nicht mehr, der war jahrelang Pastor. Und der hat mir mal eine Geschichte erzählt, er war halt auf seiner Arbeitsstelle und hatte da einen Kollegen und der hatte das starke Bedürfnis, ihm von Jesus zu erzählen. Und an einem Tag ist es total drängend geworden. Er wusste einfach, ich sollte ihm von Jesus erzählen. Dann hat er aber angefangen zu denken und dachte halt so, boah, dem geht's so gut, der hat immer einen Witz auf den Lippen, der ist immer gut gelaunt, dem geht's gut, der hat eigentlich keine Probleme. Was soll ich dem von Jesus erzählen? Der wird mich eh auslachen und es auch nicht annehmen. Jo, sie sind noch zusammen rausgegangen, nichts erzählt, haben sich verabschiedet. Am nächsten Morgen ist er in die Firma gekommen und der Mann hatte sich erhängt an dem Tag. Das ist jetzt nicht die einzige Geschichte dieser Art, die ich gehört habe, so seit ich Predigten höre. Das habe ich schon, vergleichbare Sachen habe ich schon öfter gehört. Das halt einfach, weißt du, dass Gott nochmal wirklich ran wollte und gesagt hat, halt wirklich an den Leuten gearbeitet hat, weil er einfach wusste, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Und für deinen Arbeitskollegen, die Gnade rennt irgendwann läuft die aus. Irgendwann ist sie zu Ende. Puh. Jo, es ist echt wahr. Und das heißt halt auch wirklich, das heißt halt was für uns. Ich meine, das heißt halt, lass dich nicht von deinen Kollegen einschüchtern. Lass dich nicht von anderen Menschen einschüchtern. Du tust denen keinen Gefallen damit. Weißt du, den Richterstuhl Christi, den kannst du nicht wegdiskutieren. Der steht. Diese Verabredung wird jeder einhalten. Jeder. Jeder Mensch, den du kennst, der wird diese Verabredung einhalten. Und dann wird's halt heißen, komm zu mir, du Gesegneter, in das ewige Reich, was Gott dir bereitet hat. Oder dann wird's heißen, geh weg von mir, du Verfluchter, in den Feuersee, den Gott eigentlich für den Teufel und seine Dämonen bereitet hat, aber den leider auch alle teilen müssen, die das Gnadenangebot Jesu abgelehnt haben und das Blut Jesu mit Füßen getreten haben und gesagt haben, ich will's lieber alleine probieren, ich brauche Jesus nicht. Das ist einfach eine Tatsache. Deswegen, mein Appell an euch, wenn ihr sowas seht wie am Anfang, ich gehe einfach nochmal ganz nach vorne. Okay, also wenn ihr so einen Artikel beispielsweise lest oder mit Menschen konfrontiert werdet, die diese Haltung haben, lasst euch nicht einschüchtern, um Gottes Willen. Ihr tut denen keinen Gefallen damit und ihr tut euch keinen Gefallen. Lasst euch nicht einschüchtern. Ihr helft denen nicht, ihr helft euch nicht, ihr helft keinem. Es kann nur dazu beitragen, dass Leute verloren gehen. Es ist nicht gut, das zu tun. Auf der anderen Seite, um da nochmal, ja, meine Ermutigung, liebt Menschen, respektiert Menschen. Das ist mein anderer Appell. Also der erste, lass dich nicht einschüchtern. Das ist jetzt doch so ein bisschen die Zusammenfassung. A, lass dich nicht einschüchtern von anderen Menschen. Du tust denen keinen Gefallen, du tust dir keinen Gefallen, du tust Gott keinen Gefallen. Es gibt einen, dem du Gefallen damit tust. B, Punkt 2, respektiere Menschen. Wir müssen uns nicht Homosexualität auf unsere Fahnen groß schreiben, als wäre das der Kreuzzug, den wir führen müssen. Das ist es nicht. Die Bibel sagt, wo Jesus erhoben wird, zieht er alle Menschen zu sich. Das steht so im Johannesevangelium. Jesus sagt so, wo ich erhoben werde, ziehe ich alle Menschen zu mir, Silas. Das heißt, wo Jesus erhoben wird, da werden alle Menschen zu Jesus gezogen, Isabel. Also es ist so. Weißt du, wenn Jesus erhoben wird, dann werden Menschen zu Jesus gezogen. Deswegen, schreib dir nicht die Homosexualität groß auf die Fahnen. Oder du musst jetzt auch keine Diskussionsforen über die Evolutionstheorie anleiern. Es interessiert eh keine Sau. Das sind einfach, diese Fragen stellt sich doch kein Mensch. Wer hat denn schon schlaflose Nächte wegen der Evolutionstheorie verbracht? Es wäre mir im Grunde doch egal. Es wäre mir doch egal, ob die Menschen vom Affen abstammen, im Grunde. Also ich meine, ich weiß, dass es nicht so ist. Ja, Gott hat mich geschaffen. Das ist eine Tatsache für mich. Aber weißt du, schreib das nicht auf deine Fahnen. Weißt du, damit gewinnst du keine Menschen. Mit Diskussionen gewinnst du keine Menschen. Erhebe Jesus mit deinem Leben. Dann wird er Menschen zu sich ziehen. Erhebe Jesus. Wir wollen Jesus erheben, weil sonst ist keiner für uns gestorben. Niemand hat das getan, was Jesus getan hat. Ja. Und der letzte Appell. Ich hoffe, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben. Naja. Nee, das waren so die Appelle. Also jedenfalls, ihr habt doch diese Postkarte noch im Auge. Wer an Wunder glaubt, ist eher ein Realist. Lass dein Leben voller Wunder sein. Gib doch deinen Atheisten was, woran sie zu knabbern haben. Wenn du was Echtes mit Jesus erlebt hast, dann haben sie was, woran sie knabbern müssen. Dann müssen sie sagen, ja, das kann ich mir nicht erklären. Das soll passiert sein. Also leb dein Leben mit Jesus aus. Erfahre Wunder. Sei nicht nur der aus zweiter Hand darüber zu berichten hat oder aus dritter. Weißt du, die Leute wird es wahrscheinlich nicht interessieren, wenn du über eine Erweckung aus Argentinien redest und was da alles Tolles passiert ist. Das interessiert deinen Arbeitskollegen nicht. Er glaubt es dir auch nicht. Er wird dir aber glauben, wenn du es erlebt hast. Jo, das heißt, die Antwort darauf ist nicht groß rumdiskutieren oder in Panik geraten. Leb dein Glauben mit Jesus aus und sei ein Mensch, der Wunder erlebt. Ja? Dann bist du ein Realist, dann lebst du in der Realität. Ich meine, wenn du ein Wunder erlebt hast, dann können 100.000 Leute ankommen und wollen das wegdiskutieren. Es geht nicht. Du weißt es ja. Weißt du, du weißt es ja. Du weißt es doch. Du weißt es, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, etc. Gut, das war das, was ich euch im Wesentlichen sagen wollte und wie immer macht es Sinn, auf eine Predigt zu reagieren. Deswegen möchte ich verschiedene Gruppen jetzt ansprechen. Gruppe 1, und das ist im Grunde mir auch ein totales Anliegen, also wenn sie jetzt hier sind und sagen, ich kenne Jesus nicht, möchte es aber gerne ausprobieren und ihn auf die Probe stellen, ob er tatsächlich real ist und mich liebt und auch in meinem Leben Wunder tun will. Wenn Sie an dem Standpunkt sind und einfach sagen wollen, ich will heute einen Schritt auf Jesus zugehen, ich weiß nicht, wovon Sie da gerade geredet haben, Jesus ist für mich keine Realität, aber ich will es rausfinden. Dann möchte ich gerne die Gelegenheit geben. Und wer ist denn heute bei dem Neues Leben-Team? Silvana und Wolfgang. Vielleicht könnt ihr euch hier vors Kreuz stellen. Also wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, sagen, ich will einfach einen Schritt auf Jesus zutun. Ich will rausfinden, ob das wahr ist. Ich will gucken, ob Jesus echt ist. Die beiden sind für Sie da und beten gerne. Punkt 2. Das bist du einfach, wenn du sagst, okay, ich habe mich einschüchtern lassen von meinen Arbeitskollegen. Ich hatte Angst vor Menschen. Oder ich muss so an dem Punkt mit dem Respekt arbeiten. Ich respektiere Menschen nicht genug. Und du willst in dem Bereich gesegnet werden, dann stehen hier in der Mitte ein paar Leute. Zwei, der Thomas Bob, wenn es geht. Und der Thomas Hoffmann. Willst du dich auch dazu stellen, Thomas? Du musst drüber? Okay. Nee, dann nehme ich den Thomas Wagner noch. Und dann wähle ich mir noch aus. Also die zwei und ich, wir stehen in der Mitte. Und dritte Gruppe, wenn du körperliche Heilung brauchst, und da habe ich jetzt einfach ein bisschen Ermutigung erlebt letzte Woche, deswegen möchte ich es gerne einfach nochmal auf die Probe stellen. Hier wird eine Horde von Jugendlichen stehen, und zwar der Silas, der Robin, der Marcel. Kann ich euch zwingen? Ja, die Marika steht auch vorne, die ist mutig. Und am liebsten wäre es mir, wenn du die drei Ladies noch mitnimmst. Also die werden hier stehen und für euch beten, wenn ihr ein körperliches Gebrechen habt. Die werden vielleicht sich nicht trauen, laut für euch zu beten, aber dafür stehen sie dem Heiligen Geist nicht im Weg. Deswegen ist es ganz gut, durch die für euch beten zu lassen. Also drei Gruppen. Die erste Gruppe, wenn sie einen Schritt auf Jesus zugehen wollen. Da Mitte, wenn ihr Angst habt vor Menschen, eingeschüchtert seid oder ein Problem habt, dass ihr irgendwie Leute nicht richtig respektiert, hier in der Mitte. Und Gruppe 3, wer körperliche Heilung braucht, hier links. Robin, du kannst dich schon mal starten, dich als Erster hinstellen, dann folgen dir die anderen wieder, Silas und der Marcel und die Marika. Gut, dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.